Keshava Wolf macht Fortsetzung im Buch Esra. Unter der Thematik Tempelbau gescheitert wenden wir uns Esra 4 zu und ich lese uns jetzt die ersten 5 und den letzten Vers des 4. Kapitels. Esra 4, 1 bis 5 und 24. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, kamen sie zu Zerubabel, Jeschua und den Sippenhäuptern und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn auch wir suchen euren Gott und haben ihm geopfert seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Aber Zerubabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israel antwortete ihnen: Es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen bauen dem Herrn, dem Gott Israels, wie uns Kyros, der König von Persien, geboten hat. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Da hörte die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem auf und blieb liegen bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs von Persien. Ja, lieber Vater, und da glauben wir, dass auch dieser Text von dir inspiriert, uns etwas zu sagen hat und ein Baustein ist in deinem göttlichen Bauplan für die neue Welt und dass wir aus diesen historischen Ereignissen auch geistliche Schlüsse ziehen dürfen. Wir sehen dein Wirken in aller Zeit und auch über die Zeit hinaus. Du bist, der da ist, und du hältst alles in deiner Hand und scheinbar verläuft alles irgendwie, Spielball von irgendwelchen Mächten und Kräften, von irgendwelchen Menschen. Und doch sitzt du im Regiment und du bist der Herr und du bist der Bestimmende, du bist der Geltende, du bist Alpha und Omega und du führst die Dinge letztendlich nach deinem Ratschluss, zu deines Namens Ehre, auch wenn wir das erst am Ende der Tage erkennen werden. Und so danken wir dir auch für diese Bibelstunde, danken dir für unseren Bruder. Wir bitten dich, dass du Keshi Gnade gibst und Freimut und Vollmacht, dass er dein Wort sagen kann, dass er es recht auslegen kann, dass er das sagt, was du gesagt haben möchtest und das weglässt, was du weggelassen haben möchtest. Und uns schenkt, dass wir alles wegschieben, was hindert, und deine Stimme hören. Und wir danken dir, dass du reden willst. Was für ein Vorrecht, du, der Ewige, sprich zu uns, auch an diesem Abend. Und so wollen wir dich ehren und deinen Namen rühmen und dich loben und dir danken. Amen. Amen.
Wir haben gerade gelesen, am Ende heißt es, und die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem wurde eingestellt. Wie konnte das passieren? Wie konnte das nur passieren? Es hat doch alles so gut angefangen. Also wenn wir nochmal zurückdenken, was haben wir denn bisher in Esra gelesen? Was haben wir denn gehört? Es hat angefangen am Anfang mit Kyros. Endlich ging es los. Die verheißene Rettung, die schon vor der Gefangenschaft in Babylon verheißen wurde, kam ins Rollen. Gott hat Kyros erweckt. Kyros wurde Herrscher über das ganze persische Reich und damit eben auch über das jüdische Volk. Und dann hat Gott ihm diesen genialen Einfall gegeben. Änder doch mal die Völker- und Religionspolitik. Und das hat er getan. Er hat seine Religionspolitik geändert und hat gesagt, ihr dürft alle wieder zurück an euren Heimatort, da wo ihr ursprünglich herkommt. Und ihr dürft alle euren eigenen Gott anbeten, wie ihr es schon früher getan habt. und hat sich dadurch Wohlwollen von diesen Völkern erhofft. Sagt, wenn ich ihnen das gestatte, dann freuen sie sich an mir als Befreier und werden mir dann auch entsprechend loyal sein. Und dann ging es weiter. Dann haben tatsächlich Menschen gehört. Die haben gesehen, das, was hier jetzt passiert, das ist nicht nur irgendein toller Einfall von irgendeinem tollen Politiker. Nein, das hier ist Heilsgeschichte. Da passiert etwas. Gott macht seine Prophezeiung wahr. Und sie machen sich auf. Auch von ihnen heißt es, sie sind von Gott erweckt. Sie machen sich auf und kehren zurück nach Jerusalem. Sie merken, wow, da passiert etwas. Das waren diejenigen, die wirklich mit Gott unterwegs waren, die diese ganze Zeit über der Gefangenschaft nicht klein zu kriegen waren, sondern die dran geblieben sind an dem Gott Israels. Und dann geht es noch weiter. Sie bekommen auch die Tempelgeräte ausgehändigt. Also Kyros übergibt sie an Zerubabel und sagt, legt die in den Tempel, sobald er fertig ist, denn da ist ihr eigentlicher Bestimmungsort. Er händigt sie wieder aus. Auch, wow, wie kann das alles passieren? Und dann haben wir Kapitel 2 gelesen. Kapitel 2, diese Liste, die wir gerne überspringen, aber wo wir gemerkt haben, das ist nicht einfach eine langweilige Liste von Namen, die da abgearbeitet werden. Nein, das ist eine Liste der Hoffnung. Eine Liste der Hoffnung, denn hier ist von 42.360 Rückkehrern die Rede. 42.360 Menschen, die an Gott dran geblieben sind, die sich in der Zeit des babylonischen Exils eben nicht von Gott abgewandt haben, sondern die gesagt haben, nein, auch in dieser Zeit wollen wir an dem Gott Israels dranbleiben. Und wir haben gesehen, es ist eine Liste der Kontinuität. Gott hat gezeigt, ich habe die nicht ins Exil geschickt und mir dann ein neues Volk ausgesucht. Nein, nach dem Exil geht es mit dem gleichen Volk Israel weiter wie vor dem Exil. Da ist eine Kontinuität da zwischen der Zeit vor dem Exil und nach dem Exil, weil Gott sagt, ich bin treu, ich halte zu meinem Volk. Und dann hatten wir letztes Mal das Kapitel 3. Kapitel 3, die sind zurückgekehrt. Und dann haben sie nicht erstmal eine Sightseeing-Tour durchs verheißene Ländle gemacht. Nein, sie haben sich in Jerusalem versammelt. Weil sie gesagt haben, wir haben alle eine Einstellung. Welche Einstellung? God first. Gott als erstes. Das ist das Zentrale, das ist das Wichtige. Und dafür müssen wir jetzt nach Jerusalem. Und was haben sie gemacht? Als erstes den Altar gebaut. Denn sie haben gesagt, das ist das Wichtige. Wir brauchen den Altar, um Gottesdienst zu feiern, um Gott zu loben, zu ehren. Wir brauchen den Altar, denn sie sind im 7. Monat zurückgekehrt. Im 7. Monat war der Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Wir haben gesagt, was wir jetzt ganz am Anfang brauchen, ist erstmal eine Versöhnung vom ganzen Volk. Und dafür brauchen wir den Altar. Deshalb haben sie den Altar gebaut und dann sind sie weiter. Sie planen den Tempelbau und dann feiern sie dieses Spatenstichfest. Ein großes Fest. Jetzt geht es los. Jetzt bauen wir den Tempel. Sie haben sich gefreut. Es war ziemlich undeutsch emotional. Jauchzen, weinen, alles mit dabei. Und dann kommt Kapitel 4. Esra 4 ist blöd. Esra 4 wollen wir nicht. Esra 4, das fühlt sich an, als wär's komplett ausgebremst. Also wie wenn wir gerade beschleunigt haben und dann eine Vollbremsung reinhauen müssen. So fühlt sich Esra 4 an. Wie konnte das nur passieren, nachdem es doch alles so gut angefangen hat? Alles hat geklappt. Von Kyros bis zum Spatenstichfest, alles durchgeflutscht. Und wie konnte es passieren, dass jetzt Esra 4 dasteht? Wie konnte es passieren, dass wir am Ende von Esra 4 lesen und da blieb die Arbeit am Tempel liegen? Wir wollen uns das anschauen. Wie konnte das passieren? Der Bericht von Esra in Kapitel 4, der geht nahtlos über von Kapitel 3. Am Ende von Kapitel 3 lesen wir, dass das Volk jauchzte mit einem gewaltigen Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Und es fängt in Kapitel 4 an, als ob die Gegner Judas und Benjamins hörten. Das heißt, sie haben in Kapitel 3 gejauchzt, geweint, gefeiert und es wurde gehört. Und jetzt in Kapitel 4 berichtet uns Esra, wer das gehört hat. Wer hat denn hier von dieser Rückkehrergemeinde gehört? Und er nennt hier nicht ein konkretes Volk. Er nennt hier nicht mehrere Völker. Er nennt ein Stichwort. Und mit diesem Stichwort ist schon ein Vorzeichen gesetzt, mit dem wir das restliche Kapitel lesen müssen. Es ist kein objektiver, neutraler Begriff, den er hier nennt. Nein, er spricht hier von den Gegnern. Die Gegner Judas und Benjamins hörten. Die Gegner. Und mit diesem Vorzeichen, das ist eine Wertung, das ist eine Wertung. Mit dieser Wertung, mit diesem Vorzeichen müssen wir jetzt den restlichen Bericht lesen. Denn wenn wir dieses Vorzeichen nicht beachten, dann verstehen wir es falsch. Dann stellen wir die falschen Fragen. Denn dann lesen wir weiter. Und wie diese Gruppe jetzt hier zu Zerubabel und den Obersten Israels kommen und ihnen eigentlich ein tolles Angebot machen. Die sagen, hey, wir wollen mit euch bauen. Ihr seid doch nur eine kleine Gruppe, wir wollen euch helfen. Und wir lesen das und dann lesen wir, dass Zerubabel sagt, nö. Und wenn wir dieses Vorzeichen nicht beachten, dann fragen wir, warum lehnst du das jetzt ab? Also wenn ihr die doch mitbauen lassen würdet, dann würde das ganze Ding doch viel schneller vorangehen. Warum lehnst du das ab? Und wenn wir das Vorzeichen beachten, wissen wir, okay, da muss irgendwas sein. Da muss irgendwas sein, warum Zerubabel das ablehnt. An diesem Vorzeichen, wir werden noch genauer darauf eingehen, an diesem Vorzeichen erkennen wir schon, dass diese Gruppe, die jetzt hier kommt, dass sie auch nicht neutral herantritt, dass sie auch nicht neutral an Zerubabel herantritt, sondern dass sie Hintergedanken hinter ihrer Anfrage haben. Und wie diese Hintergedanken sich äußern, das lesen wir dann in Vers 4, wo es heißt, und da machten sie die Hände des Volkes Judas schlaff. Und wir merken, das sind die Hintergedanken. Das war ihre eigentliche Absicht. Der Plan wird zunichte gemacht. Also der Plan, dieses Haus Gottes, diesen Tempel in Jerusalem zu bauen, der wird zunichte gemacht. Und in Vers 5 lesen wir erstmal allgemein bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Und in Vers 24 haben wir das nochmal konkreter. Da heißt es dann bis in das zweite Jahr des Darius, des Königs von Persien. Und jetzt gehe ich nicht davon aus, dass Sie die Regierungsdaten des persischen Hofstaates auswendig im Kopf haben. Deswegen helfe ich Ihnen ein bisschen. Also 539, 538 vor Christus, das war Esra 1. Da kam Kyros an die Macht, da hat er sein Edikt rausgeschickt und die sind zurück nach Jerusalem gekehrt. Das war 538 vor Christus. Und das heißt ja von Kyros bis Darius, aber zwischen Kyros und Darius gab es noch einen Herrscher. Es war Kyros und dann ab 530 vor Christus war es Kambyses bis 522 und ab 522 haben wir dann Darius den Ersten. Und dann heißt es im zweiten Jahr, das heißt wir sind dann am Ende von Kapitel 4 sind wir im Jahr 520 vor Christus. Am Anfang 538, das heißt der Tempelbau war 18 Jahre Stillstand. 18 Jahre Stillstand. Das war nicht mal kurz eine Bauverzögerung, wie wir das heute ja gewohnt sind bei Großprojekten. Nein, das war ein Stillstand. 18 Jahre lang. Da fragt man sich irgendwann, ja, können wir eigentlich von vorne anfangen? 18 Jahre Stillstand. Und dann, ab Vers 6, macht Esra etwas. Wenn wir das falsch verstehen, dann haben wir hier ein gefundenes Fressen für die Bibelkritik. Wenn man in den Kommentaren liest, dann wird das hier heiß diskutiert, was Esra denn hier in Kapitel 4 macht. Wie kann er das denn machen? Denn sie stören sich an einem Detail. Die sagen, Esra 4 hat eine falsche Chronologie. Vielleicht ist Ihnen das ja auch schon aufgefallen. Da ist eine falsche Chronologie drin. Mehrere Punkte, die sie hier stören. Das erste ist schon davor in Vers 2, als diese Gegner kommen und sagen, ja, wir sind von Asarhaddon hierher geführt worden. Asarhaddon, König von Assur, das ist das syrische Reich. das war schon längst weg. Schon über 100 Jahre. Das heißt, die Gruppe, die hier kommt, die kann gar nicht sagen, ja, seit diesen Tagen von denen, die haben da noch gar nicht gelebt. Also hier ist ein chronologisches Problem drin, sagen, das geht ja überhaupt nicht. Und dann ab Vers 6, wenn wir diese persischen Könige anschauen, dann haben wir auch irgendwie eine chronologische Schwierigkeit drin. Denn wir haben in Vers 5 haben wir Kyros, Kambyses, der nicht genannt wird, aber Darius. Und dann haben wir in Vers 6 haben wir Ahasveros oder auch Xerxes, wie er uns bekannter ist. Und dann haben wir in Vers 7 Artaxasta oder Artaxerxes. Und dann in Vers 24 haben wir wieder Darius. Und dieser Brief, wenn wir das so lesen, das hat ja den Eindruck, der Brief wird geschrieben, damit der Tempelbau eingestellt wird. Ja, jetzt schreiben die diesen Brief an den Artaxerxes. Zu einer Zeit, da war der Tempel schon längst fertig. Und dann sagen die Bibelkritiker, ja, da sehen wir ja, das kann gar nicht sein. Der das geschrieben hat, das war nicht Esra, sondern das waren ganz viele redaktionelle Schichten, Überarbeitungen und bis das irgendwann fertig war. Aber Esra, der vielleicht hat in seinem ganzen Buch ein bisschen was an Kapitel 8 in der Ich-Form geschrieben, aber alles andere ist gar nicht von ihm. Das sagt die Bibelkritik. Ich glaube das nicht, dass da zahllose redaktionelle Überarbeitungen waren, damit das Ding so dasteht, wie es dasteht. Ich glaube, Esra hat Kapitel 4 ganz bewusst an diese Stelle gesetzt. Und hat es auch ganz bewusst an diese Stelle gesetzt, wie wir es heute haben. Und wenn wir sagen, Esra hat es ganz bewusst so an diese Stelle gesetzt, dann ist nicht die Frage, welche Redakteure haben was davon jetzt überarbeitet, sondern ist die Frage, Esra, warum hast du das hier hingesetzt? Warum haben wir Esra 4 so, wie wir es heute haben? Esra schreibt seinen Bericht. Schreibt seinen Bericht, Kapitel 1 bis 3, wo wir sagen, wow, was für ein Start. So wünschten wir uns einen Neustart. Und dann lesen wir, irgendwann schreibt Esra Kapitel 4 und sagt, hey, da kommen Gegner. Und die haben dafür gesorgt, dass die Hände schlaff werden, dass die runterhängen, so heißt es eigentlich im Hebräischen. Die lassen ihre Hände runterhängen, die machen nichts mehr. Und dann sagt Esra, während er das schreibt, ich glaube, ich muss hier einen Exkurs machen. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle einen Exkurs machen. Dieser Exkurs geht von Vers 6 bis Vers 23. Das ist ein Exkurs. Und Esra weiß, dieser Exkurs, der haut die Chronologie durcheinander. Aber das ist mir egal, denn ich will hier einen thematischen Exkurs machen. Etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Denn wenn wir Kapitel 4 nicht haben, weil eigentlich ist das ganze Kapitel 4 ein Exkurs, wir könnten eigentlich von Kapitel 3 direkt zu Kapitel 5 springen. Genau denn das in Kapitel 5 ist das, was wir am Ende von Kapitel 3 erwarten. Die haben ihr riesentolles Spatenstichfest und dann erwarten wir doch, ja, jetzt kommt der Tempelbau und das lesen wir in Kapitel 5. Aber Esra sagt, nein, da muss Kapitel 4 dazwischen. Denn er sagt, so einfach war das nicht. Von Kapitel 3 zu Kapitel 5 springen, so einfach war das nicht. Nein, er sagt, es gab Widerstand. Denn wenn wir Kapitel 1 bis 3 lesen, dann denken wir, es flutscht alles durch. Es flutscht alles durch. Alles klappt wie am Schnürchen. Und wenn wir direkt Kapitel 5 weiterlesen, würden wir genau mit dieser Einstellung weitergehen. Und Esra sagt, so leicht war das nicht. Nein, es gab Widerstand. Es gab Widerstand von Anfang an. Schon 538, da waren die gerade erst angekommen, haben noch nicht mal ihre Koffer ausgepackt. Da kam Widerstand. Da kommt hier in Vers 1, da kommen diese Gegner. Die hören davon, die kriegen das mit. Der Buschfunk war damals schon schnell, die kriegen das mit und kommen. Unter Kyros fängt es an. Und es geht weiter bis Darius. Das heißt, unter Kyros gibt es Widerstand, unter Kambyses gibt es Widerstand und unter Darius dem Ersten gibt es auch Widerstand. Und dann sagt Esra, und das bleibt dabei nicht, sondern auch danach, nach Darius dem Ersten, kommt Xerxes. Auch da gab es Widerstand. Und nach Xerxes kommt Artaxerxes. Und auch da gab es Widerstand. Und er nimmt diesen Brief, den er hier überliefert hat. Das ist aus seiner Zeit. Denn dieser Artaxerxes, das ist der König, von dem wir nachher in Kapitel 7 lesen, dass er regierte, als Esra zurückgekehrt ist. Und von dem wir dann bei Nehemia lesen, dass er reagierte, als Nehemia nach Jerusalem gekommen ist. Also Esra sagt hier, es ist ein Exkurs notwendig. Es gab Widerstand von Anfang an bis heute. Es gab Widerstand von Anfang an bis heute. Und wir können in all diesen Zeiten finden wir Beispiele. Also die ersten drei Könige haben wir ja schon hier in Vers 1 bis 5 abgedeckt. Kyros, Kambyses, Darius der Erste. Da kommen die Gegner und machen die Hände schlaff. Widerstand. Dann haben wir Xerxes. Und da blättern wir ein paar Seiten weiter und landen im Buch Esther. Das ist der König Xerxes, der da regiert hat. Und da haben wir natürlich im ganzen Buch, ist doch genau das Thema. Da gab es Widerstand gegen die Juden. Dieser Haman, der das ganze Volk vernichten wollte. Es gab Widerstand. Und dann haben wir Artaxerxes. Artaxerxes, da haben wir diesen Brief. Widerstand. Und wenn wir in Nehemia reinschauen, haben wir massiv Widerstand gegen diesen Mauerbau zur Zeit von Artaxerxes. Esra sagt, der Widerstand, das ist die Realität. Nicht Kapitel 1 bis 3, dass alles wie am Schnürchen durchläuft. Das ist eine Ausnahme. Das ist schön, wenn es mal so läuft. Aber die Realität, die Norm, das ist Kapitel 4. Das ist Kapitel 4. Die Norm ist, es gibt Widerstand. Egal wie gut der Start ist, egal wie gut es am Anfang läuft, es wird Widerstand kommen. Und diese Realität, das sehen wir nicht nur bei Esra. Dass Widerstand die Norm ist, die Realität, das sehen wir nicht nur bei Esra. In der Vorbereitung habe ich nur mal mir überlegt, was für andere Stellen mir in der Bibel einfallen. Ich habe noch gar nicht weiter danach gesucht, weil mir schon zu viele für die heutige Bibelstunde eingefallen sind. Ein paar möchte ich nennen. Jakob zieht mit seiner Familie dann nach Ägypten, um diese Hungersnot zu überleben. Und er bekommt das Land Goshen, eins der besten Ländereien in Ägypten. Und denkt so, wow, wie genial. Und nur ein paar Kapitel später lesen wir, da stand ein anderer Pharao auf, der Josef nicht kannte, der Jakob nicht kannte. Und er unterdrückte das Volk Israel und er machte sie zu Sklaven. Widerstand. Das Volk Israel zieht in das verheißene Land ein unter Josua. Eine Stadt nach der anderen wird eingenommen. Wow, das ist ja eine Expansion von Volk Israel in diesem Land. Jetzt endlich haben wir das verheißene Land. Und dann lesen wir das Buch Richter. Unterdrückung durch die Nachbarvölker. Durchgehend. David, der wird zum König gesalbt. Wow. Denk mal, jetzt geht's los. Wo ist mein Thron? Saul, geh weg. Und was ist die Realität? Jahrelange Verfolgung durch Saul. Und noch ein Blick ins Neue Testament. Wir haben jetzt Pfingsten vor uns. Da steht natürlich die Predigt par excellence vor uns von Petrus. Wünschen wir uns doch alle, 3000 bekehren sich aufgrund dieser Predigt. Was für ein Start. Und kurze Zeit lesen wir Petrus und Johannes in dem Gefängnis. Widerstand ist die Realität. Widerstand ist die Norm. Alles andere, dass es so wie am Schnürchen durchläuft, das ist eher die Ausnahme. Wir dürfen uns freuen, wenn es so ist. Ja, haben sie auch gemacht, Kapitel 3. Die haben sich gefreut. Aber es ist die Ausnahme. Esra 4 stört uns. Esra 4 wollen wir nicht. Denn wir wollen diese Realität nicht. Wir wollen diesen Widerstand nicht. Wir wollen lieber auf dieser Kyros-Erweckungswelle weitersurfen. Wir wollen lieber in dieser Spatenstich-Feierlaune von Kapitel 3 bleiben oder in dieser Pfingstpredigt-Erweckungsbewegung-Horizont. Das ist das, was wir wollen. Das läuft gut. Aber wir wollen diese Realität nicht. Wir wollen diesen Widerstand nicht, denn das ist unangenehm. Das stört uns, das hindert uns. Da stehen wir mit dem Fuß auf der Bremse, wenn wir diesen Widerstand haben. Das ist aber nicht die Realität, was wir hier in 1 bis 3 haben, was wir bei Petrus haben und so weiter. Das ist nicht die Normalität, das ist die Ausnahme. Und Esra sagt, ich muss nach Kapitel 3 diesen Exkurs machen. Ich muss diesen Exkurs machen, denn sonst bekommen wir einen falschen Eindruck. Sonst bekommen wir diesen Eindruck, es flutscht einfach so durch. Und Esra sagt, nein, so leicht war es nicht. So leicht ist es nicht. Wenn wir mit dieser Erwartung durch unser geistliches Leben spazieren, dann ist das eine falsche Erwartung, sagt Esra. Wenn wir mit der Erwartung gehen, jetzt bin ich gläubig geworden, jetzt ist alles gut, jetzt passiert mir gar nichts mehr, sagt Esra, nein. Das ist nicht das, was auf sie wartet. Das, was auf sie wartet, ist Widerstand. Der kommt früher, als sie denken. Und wenn sie in ihr Leben reinschauen, dann merken sie vielleicht, ja, das ist Realität, auch in meinem Leben. Aber ich will das nicht. Ich will diesen Widerstand nicht. Esra, gibt es nicht eine Möglichkeit, diesen Widerstand wegzukriegen? Gibt es nicht eine Möglichkeit, diesem Widerstand auszuweichen, ohne Widerstand durchs Leben zu gehen? Eine Frage, die wir vielleicht voller Hoffnung und voller Sehnsucht an Esra stellen würden. Und Esra sagt, ja, eine Ausnahme gibt es. Eine Ausnahme gibt es, wie wir diesem Widerstand aus dem Weg gehen können. Und das lesen wir auch in Kapitel 4. Und um das zu sehen, müssen wir nochmal an den Anfang. Denn wie kam es denn zu diesem Widerstand? Wie kam es denn jetzt hier zu dem ersten Widerstand 538 vor Christus, als es doch eigentlich gerade erst so richtig losging? Wie kam es zu dem Widerstand? Es beginnt damit, dass die Gegner hörten. Sie haben gehört, sie sind gekommen und sie haben ein Angebot gemacht. Sie haben gehört, die wollen einen Tempel bauen. Und sie sind gekommen zu Zerubabel und zu den Obersten des Volkes und haben gesagt, hey, wir haben ein richtig gutes Angebot für euch. Lasst uns doch mitbauen. Und dann haben wir 18 Jahre Stillstand. Und der Grund für diese Eskalation, kann ja durchaus von einer Eskalation sprechen, wenn 18 Jahre Baustopp ist, der Grund für diese Eskalation war die Abweisung. Die Abweisung durch Zerubabel. Und die Frage ist doch, wieso haben wir hier eine Abweisung? Wieso hat Zerubabel nicht gesagt, ja, kommt, baut mit? Ja, wir haben dieses Vorzeichen schon gesehen, aber kriegen wir auch eine Erklärung? Ja, wir kriegen eine Erklärung. Wir müssen uns dieses Angebot genauer anschauen. Das Angebot, Kapitel 4, Vers 2b, heißt, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr und ihm opfern wir seit den Tagen Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher heraufgeführt hat. In diesem Vers bekommen wir die zwei zentralen Infos, damit wir verstehen, warum sie als Gegner bezeichnet werden. Die erste Info, wie ist es zu diesem Volk gekommen? Also wie ist dieses Volk entstanden? Das Volk oder die Vorfahren von denen, die jetzt hier dastehen, die wurden zur Zeit des Assyrischen Reiches in das Land Kanaan hineingeführt. Und das hat eben mit dieser Religionspolitik der Assyrer zu tun. Denn die haben, wenn sie ein Gebiet erobert haben, haben sie die Einwohner in ihr ganzes Reich verstreut. Mit dem Ziel, die gehen dabei unter. Da gibt es keine Einheit mehr, die verschwinden irgendwann in der Versenkung und dann wird das Volk nicht mehr genannt. Und hier haben wir einen Beleg davon, wie Menschen von irgendwo aus diesem Assyrischen Reich in das Land Kanaan hinein deportiert wurden. Die wurden da angesiedelt. Und wir haben das genauer in 2. Könige 17. 2. Könige 17, da war das Ende des Nordreichs. Die wurden abtransportiert und dann wurden aus den anderen Teilen des Assyrischen Reichs, wo gerade auch Teile erobert wurden, wurden dann Menschen in dieses Gebiet des Nordreichs hineinversetzt. ganz unterschiedliche Menschen, die jetzt hier kommen, und die kommen ja nicht als neutrale Personen. Die kommen ja mit einer Vorgeschichte. Die kommen auch mit einer religiösen Vorgeschichte. Denn die Menschen damals waren bewusster religiös, als wir das heute sind. Da wussten alle, es gibt ein Sammelsurium von Göttern, die sie hier angebetet haben, und das bringen sie mit, wo auch immer sie da gerade hergekommen sind. Und das bringen sie auch mit in das Land Kanaan. Und dann lesen wir, wer das heute Abend vielleicht lesen will, 2. Könige 17, das ist hochinteressant. Da kommen die, dann sind die in diesem Land drin, und dann sagen sie, ja, wir können den Gott des Landes mit aufnehmen. Also den Gott Israels beten wir auch noch an. Schadet ja nicht. Der ist der Gott des Landes, dann geht es uns vielleicht besser, wenn wir den auch noch mit in unser Götterportfolio damit aufnehmen. Und dann sagen sie, und das ist das Zweite, wir suchen euren Gott. Nicht wir suchen den wahren Gott, den gemeinsamen Gott. Wir suchen euren Gott. Eine sprachliche Distanz, die hier geschaffen wird. Diese Gruppe sagt, wir suchen euren Gott, den Gott Israels, wie ihr. Wir opfern ihm seit den Tagen Asarhadons. Und das stimmt, die haben ja da nichts Falsches gesagt. Die opfern diesem Gott Israels auch. Aber wo sie falsch liegen, ist in dem kleinen Zusatz, wir suchen euren Gott, wie ihr. Denn darin stimmt es nicht. Denn diese Bevölkerungsgruppe, die hier jetzt angesiedelt ist, die war zutiefst synkretistisch veranlagt. Also ein Religionsgemisch. Von jeder Gottheit, von jeder Religion das Beste raussuchen, was mir gerade so passt. Und deshalb passt ja natürlich auch der Gott Israels mit rein. Sie dienen dem Gott der Rückkehr, dieser Rückkehrer. Aber Serubabel sagt nein. Warum sagt er nein? Weil er sagt, dieses wie ihr, das stimmt nicht. Denn wir suchen den Gott Israels anders. Im Wort Gottes, in der Tora steht, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und Serubabel sagt, darin liegt der fundamentale Unterschied. Ja, ihr bringt unserem Gott auch Opfer dar, das mag sein. Aber wenn ihr nicht allein diesen Gott anbetet, allein diesem Gott Opfer darbringt, dann sucht ihr diesen Gott nicht wie wir. Und deshalb sagt Serubabel ganz klar nein. Denn er weiß, was passiert, wenn das Volk Israel synkretistisch lebt. Er weiß, was passiert, wenn das Volk Israel noch andere Götter mit reinnimmt. Das haben sie doch erlebt vor dem Exil. Da haben sie doch die anderen mit reingenommen. Baal, Asherah, Astarte, Marduk und wie sie alle heißen, haben sie mit reingenommen, angebetet. Und Gott hat gesagt, so nicht. Und die Konsequenz waren 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Und Serubabel weiß das und deshalb sagt er, nein, ihr baut nicht mit uns an dem Haus Gottes, denn ihr sucht ihn nicht wie wir. Und dann haben wir 18 Jahre Stillstand. Dann haben wir Widerstand. Aber wir sind noch mit der Frage reingekommen, Esra, gibt es einen Weg, wie wir diesen Widerstand vermeiden können? Und Esra sagt, ja, es gibt einen Weg. Es gibt einen Weg, wie die Rückkehrergemeinde hier diesen Widerstand hätte vermeiden können. Serubabel hätte einfach Ja sagen können. Sagen, ihr dürft mitbauen und ihr dürft euch auch mit einmischen. Das wäre ja die logische Konsequenz gewesen. Ihr dürft euch auch mit einmischen, welcher Gott jetzt dann in diesem Haus angebetet wird, wenn er fertig ist. Und da war ja klar, die hätten die anderen Götter mit reingenommen. Das wäre kein Tempel für den Gott Israels gewesen, sondern es wäre ein multireligiöser Tempel gewesen. Serubabel hätte einfach Ja sagen müssen. Aber Serubabel hatte ein ganz klares theologisches Profil. Und dieses ganz klare theologische Profil hat zum Widerstand geführt. Und im Umkehrschluss heißt es, wenn wir keinen Widerstand haben wollen, müssen wir unser theologisches Profil aufgeben. Und das ist die Entscheidung, die Esra hier uns mitgeben will. Den Lesern damals wie heute, wo er sagt, ihr müsst euch entscheiden. entweder eine klare theologische Linie oder ein entspanntes Leben. Beides zusammen, das funktioniert nicht. Und wir ärgern uns so sehr in Kapitel 4, weil wir diesen Widerstand nicht wollen. Und Esra sagt, bitte, bitte hör auf, dich darüber zu ärgern, sondern halte fest an einem klaren theologischen Profil. Halte daran fest. Und wenn wir uns in unsere westliche Kirchenlandschaft reinschauen, dann sehen wir, was passiert, wenn man versucht, das beides zusammenzukriegen. Wenn man versucht, den Glauben und den Zeitgeist miteinander zu vermischen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Die Bibel, die ist da ganz klar. Wenn sie sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit in der Welt. Und wenn wir am Wort vom Kreuz festhalten, dann sind wir eine Torheit in der Welt. Und dann führt das zu Widerstand, weil die Welt das nicht will. Sie will das Wort vom Kreuz nicht und damit auch nicht diejenigen, die sich zu diesem Wort vom Kreuz halten. Das Bild der Gemeinde, und das müssen wir uns klar machen, das Bild der Gemeinde im Neuen Testament ist kein Kuschelclub. Kein Kuschelclub, das ist das, was wir wollen. Wir wollen gern Kuschelclub. Und das Neue Testament sagt, nein, das Bild von Gemeinde ist kein Kuschelclub. Paulus gibt uns nicht die geistliche Kuscheldecke mit, sondern die geistliche Waffenrüstung, weil er um diese Realität weiß. Die Realität ist Widerstand. Die Realität ist Kampf. Und dafür bringt eine Kuscheldecke nichts. Dafür brauchen wir die geistliche Waffenrüstung. Aber in unseren westlichen Gemeinden haben wir diese Sucht nach Ruhe, nach Frieden. Und deshalb sehen wir in vielen Gemeinden die Einstellung, anything goes. Alles ist okay, alles ist möglich, alles darf rein. Ihr kommt mit eurem Zeitgeist, ja komm rein. Ihr kommt mit dem Gott des Geldes, mit dem Mammon, kommt rein, wir beten ihn gemeinsam an. Ihr kommt mit dem Gott der Sexualität, ja herzlich willkommen. Du kommst mit dem Solus Christus, nee, dann bleib bitte draußen. Das ist die Realität, die in unseren westlichen Gemeinden herrscht. Und Esra sagt, das bekommen wir, wenn wir keinen Widerstand wollen. Wenn uns die Ruhe so wichtig ist, dass wir unser klares theologisches Profil aufgeben. Wenn wir unser klares Bekenntnis zu Christus aufgeben, dann können wir Kuschelclub leben in Gemeinde. Aber dann hat es mit Gemeinde der Bibel nichts mehr zu tun. Warum musste Elia sich denn 3 Jahre verstecken? Und nachdem er auf dem Karmel gekämpft hat, dann fliehen? Warum war das Realität für ihn? Weil er ein ganz klares Bekenntnis hatte. Er hat sich ganz klar gesagt, nur der Gott Israels, kein Baal. Und deshalb musste er sich 3 Jahre verstecken, weil er verfolgt wurde. Warum haben die Juden denn unter Xerxes ein Problem gehabt? Weil es exemplarisch diesen einen Mordechai gab, der gesagt hat, ich bete nur den Gott Israels an und keinen Haman, der sich als Gott aufstellen lässt. Warum ist Daniel in der Löwengrube gelandet? Weil er ganz klar gesagt hat, nichts und niemand kann mich von meinem Gott trennen. Ich werde ihn trotzdem anbeten. Ein ganz klares Bekenntnis. Das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Eine klare Linie, ein klares Bekenntnis oder Kuschelclub? Das ist die Frage für unser geistliches Leben. Denn die Realität ist klar. Es gibt Widerstand zu allen Zeiten. Aber nur dann, wenn wir uns auch ganz klar zu unserem Herrn bekennen. Wenn wir ganz klar an unserem Glauben festhalten. Denn wenn wir das machen, dann ecken wir an. Dann sind wir ein Anstoß in dieser Welt, weil die das nicht wollen. Die wollen, jeder soll glauben, was er will. Aber wenn du einen Exklusivanspruch hast, dann lass das bitte bleiben. Und Esra sagt, aber dieser Exklusivanspruch, das ist das Entscheidende. Und wenn wir diesen Exklusivanspruch hochhalten, dann wird Widerstand kommen. Dann ist der Widerstand die Folge von unserem klaren Bekenntnis. Und deshalb haben wir dann Kapitel 4. Dann haben wir Kapitel 4 und dann bitte, bitte, bitte ärgern wir uns auch nicht über diesen Widerstand. Sondern sagen, wow, ich habe Widerstand. Das heißt, ich habe geistliches Leben. Das heißt, ich habe ein klares Bekenntnis zu meinem Herrn. Denn dann erlebe ich Widerstand. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo stehen wir denn in der Gefahr, unser klares Bekenntnis aufzugeben oder zurückzustellen? Es muss ja schon gar nicht direkt aufgeben, sondern es kann auch einfach sein, ich sag einfach nichts. Wo das vielleicht in Ihrem Freundeskreis, Arbeitsumfeld, Gemeinde, Familie oder so der Fall ist, wo Sie da in Diskussionen verwickelt sind. Stehen Sie da klar zu Christus oder ist dann doch oft so, na, ich will jetzt Harmonie und deshalb sage ich lieber nichts. Wo stehen wir da in der Gefahr? Und dann haben wir Esra 4. Das ist der Exkurs. Wir haben hier Esra 4 und die Frage, wie konnte es denn so weit kommen? Die ist beantwortet. Wie konnte es denn so weit kommen? Es konnte so weit kommen, weil hier ein Serubabel aufgestanden ist und gesagt hat, wir haben ein ganz klares Bekenntnis. Nur der Gott Israels. Kein Religionsgemisch. Das, was ihr habt, das hat nichts mit unserem Glauben zu tun. Bleibt weg. Denn wir beten allein den Gott Israels an. Und wir haben Esra 4 und merken, und durch dieses Bekenntnis gibt es Widerstand zu allen Zeiten. Zur Zeit von Esra, Nehemia, zur Zeit des Neuen Testaments. Die ganze frühchristliche Kirche ist voll von Widerstand. Martyrium und so weiter. Und auch bis in unsere Zeit heute. Ein Kuschelclub, den gibt es nur, wenn wir sagen, ich brauche das Bekenntnis nicht mehr. Dann haben wir den Exkurs verstanden. Und die Frage, und damit komme ich in die Zielgerade, die Frage ist doch, wie leben wir jetzt in dieser Zeit, in der der Widerstand die Norm ist? Wie leben wir in dieser Zeit, in der der Widerstand Normalität und Realität ist? Esra nennt uns hier zwei Hauptkategorien der Anfechtung. Die erste, das ist die theologische Verführung, das hatten wir gerade. Das erste ist die theologische Verführung, Irrlehren, andere Götter mit reinzunehmen. Das hatten wir. Und da war Serubabel und die Rückkehrergemeinde, da waren sie standhaft. Da waren sie fest. 18 Jahre lang. Sie sind nicht eingeknickt. Bis am Ende von Kapitel 24 lesen wir nichts davon, dass sie eingeknickt wären. Nein, sie sind an dieser Linie fest geblieben. Aber Esra nennt uns noch eine zweite Kategorie von Anfechtungen. In dieser zweiten Kategorie müssen wir sagen, da sind sie gescheitert. Vers 4 ist die zweite Kategorie. Da heißt es, da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Judas schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. Und die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem wurde eingestellt. 18 Jahre lang. Die zweite Kategorie von Anfechtung ist der Widerstand. Die sorgen dafür, dass die Hände runterhängen, dass sie nichts machen, dass sie tatlos sind. Sie stellen sich Ratgeber in den Dienst, um diesen Plan des Tempelbaus zunichte zu machen. Und ein Beispiel, wie sie das gemacht haben, diese Ratgeber, das lesen wir dann in diesem Zwischenstück, den wir ja gar nicht gelesen haben. Haben Sie noch eine gute Nachtgeschichte für später, also Vers 6 bis Vers 23. Da lesen wir eben dieses eine Beispiel, wie jetzt dieser Widerstand ganz konkret aussieht, wie dieses Plan zunichte machen. Was lesen wir, wenn man es nur überfliegt? Stichworte, das Volk wird falsch beschuldigt, dass sie hier irgendwie eine Rebellion anzetteln wollen gegen das persische Reich. Es wird ihnen Angst gemacht, dem Volk Israel wird Angst gemacht. Ja, wenn der persische König jetzt kommt, dann sind sie ganz schnell wieder weg. Sie werden zermürbt, schwach gemacht und schließlich bleiben die Hände hängen. Der Tempelbau steht still, 18 Jahre lang. Und Esra sagt, diese Rückkehrergemeinde ist an diesem Widerstand gescheitert. Denn sie haben sich von diesem Widerstand klein machen lassen. Die haben nicht den Widerstand hingenommen und haben weitergemacht und gesagt, komme was wolle, wir bauen weiter. Hätten sie ja machen können. Aber sie wurden in Angst versetzt. Ja, sie sind theologisch klar geblieben. Aber sie sind am Widerstand gescheitert. Und indem sie am Widerstand gescheitert sind, ist ein Stück weit auch der Tempelbau vorerst mal gescheitert. Für 18 Jahre. Ja, wir haben hier in Kapitel 4 kein Durchsurfen auf dieser Kyros-Erweckungswelle bis zum Ende, bis der Tempel dann fertig ist. Nein, wir haben hier in Esra 4 eine Vollbremsung, die sich in diesem Widerstand äußert. Und die Frage ist, wie leben wir denn mit diesem Widerstand? Wie sollen wir denn in dem Widerstand umgehen? Wie sollen wir mit dem Widerstand umgehen? Sollen wir so machen wie Elia, der nachdem er diese Baalspriester auf dem Karmel abgeschlachtet hat, flieht, als Isebel kommt und sagt, morgen bist du tot. Er lässt sich Angst machen und haut ab. Sollen wir es machen wie Mose, der einmal ein klares Statement für sein Volk setzt, indem er diesen Ägypter erschlägt und am nächsten Tag wird ihm Angst gemacht und was macht er? Er flieht. Oder sollen wir es machen wie Petrus, der große Töne spuckt am letzten Abend vor der Kreuzigung und sagt, ich werde dich auf gar keinen Fall verleugnen und nachher sitzt er vorm Tor und weint, weil er Jesus dreimal verleugnet hat. Aus Angst. Esra sagt, auch das ist die normale Reaktion. Die normale Reaktion auf Widerstand ist Angst. Wir lassen uns Angst machen von unseren Widersachern. Wir lassen uns einschüchtern. Hier, das ist die Rückkehrergemeinde, hat sich einschüchtern lassen. Und wir ärgern uns über Esra 4, weil wir wissen, wir reagieren genauso. Wir ärgern uns über Esra 4, weil wir wissen, dass wir im Widerstand genauso ängstlich und schwach sind wie die Rückkehrergemeinde. Genauso ängstlich und schwach wie Elia, wie Mose, wie Petrus, wie viele anderen in der Bibel auch. Wir wissen, dass wir schwach sind, wenn der Widerstand kommt. Ja, wir halten vielleicht noch an unserer klaren theologischen Linie fest. Aber wenn es hart auf hart kommt, sind wir raus. Und deshalb ärgern wir uns über Esra 4. Denn wir wollen doch viel lieber sein wie Daniel, der in der Löwengrube ganz entspannt sitzt. Hey, kein Problem, ich lebe noch. Wir wollen lieber sein wie Jesus, der am Kreuz hängt und noch für seine Spötter betet. Und wir wollen lieber sein wie Paulus, der am Ende seiner dritten Missionsreise sagt, ich muss wieder zurück nach Jerusalem, obwohl er weiß, dass Widerstand kommt. So wären wir doch gern. Aber die Realität ist, wir lassen unsere Hände hängen. Wir lassen unsere Hände hängen. Und die Frage ist, was hilft? Was hilft, um aus Esra 4 wieder rauszukommen? Was hilft, um aus diesem runterfallenden Händen wieder rauszukommen? Wieder gestärkte Hände zu bekommen, wieder anzufangen, loszulegen? Was hilft? Und ich möchte einen kleinen Cliffhanger für das nächste Mal geben. Wir werden uns beim nächsten Mal Esra 5 im Detail anschauen, aber ich möchte den ersten Vers möchte ich lesen. In 5, Vers 1, da heißt es, und der Prophet Haggai und Zacharia, der Sohn Idos, die Propheten weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Um in der Zeit des Widerstands, in der Realität des Widerstands, nicht unterzugehen, nicht die Hände hängen zu lassen, gibt es nur eine Lösung. Und das heißt, ich hänge mich an sein Wort. Ich hänge mich an sein Wort. Das hat die Rückkehrergemeinde dann ab Kapitel 5 gemacht. Sie haben sich wieder neu an das Wort Gottes gehängt. Und was das für Auswirkungen hat, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Aber sie haben sich an dieses Wort Gottes gehängt. Das ist das, wie wir da wieder rauskommen. Jetzt war letztes Wochenende Open Doors in Karlsruhe. Viele Geschichten von Geschwistern in der Verfolgung. Und ich finde es immer wieder ermutigend, wie sie wie in diesem Widerstand, wie wir ihn ja gar nicht kennen, in den meisten Fällen, in diesem Widerstand nicht die Hände hängen lassen. sondern da durchkommen. Und was ist es, was sie da durchträgt? Nicht ihre eigene geistliche Superpower, sondern sie hängen sich an ihren Gott. Die hängen sich an das Wort Gottes in Gebieten, wo sie nicht mal ihren Familienmitgliedern sagen können, dass sie mit Jesus unterwegs sind, hängen sie sich an das Wort Gottes und sie hängen sich an das Gebet, an das Reden mit Gott. Das ist es, was, woran sie sich hängen und was ihnen hilft, durch diesen Widerstand durchzukommen. Und genau das dürfen wir auch. Wo der Widerstand die Realität ist, wo der Widerstand die Norm ist, gibt es nur einen Weg. Und der Weg heißt, ich hänge mich an dein Wort. Ich hänge mich an das Wort Gottes. Das haben die Rückkehrergemeinde gemacht. Und wieder, was das für Konsequenzen hat, das werden wir in einem Monat im Juli dann sehen, wenn wir da in Esra 5 weiterlesen. Und dann haben wir Esra 4. Esra 4, keine redaktionellen Schichten, die da das irgendwie zusammengebastelt haben, sondern Esra, der ganz bewusst gesagt hat, ich muss hier einen Exkurs machen. Einen thematischen Exkurs, nämlich, dass ich muss sagen, 1-3 ist nicht die Norm. Die Norm ist Widerstand. Die Norm ist Widerstand. Und jetzt können wir uns ärgern. Sagen, wir wollen das nicht. Oder wir können aufatmen und sagen, wow, ja, das ist die Norm. Das, was bei mir da abgeht, das ist ja nicht außergewöhnlich, sondern das ist die Norm, denn ich bekenne mich zu meinem Gott. Und dann ist das die Norm. Esra sagt, Widerstand ist die Norm. Und das Zweite, was Esra sagt, ich warne euch vor dem Kuschelclub Christsein. Das gibt's nur, wenn wir unser klares Bekenntnis zu Jesus Christus verlassen. Dann haben wir Kuschelclub Christsein. Aber wenn wir an unserem Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, sagt Esra, dann ist Widerstand. Und das Dritte, was er sagt, im Widerstand, hängt euch an das Wort Gottes. Das trägt durch. Das trägt durch. Dann haben wir einen Daniel, wie er in der Löwengrube überstehen konnte, weil er sich an Gott gehängt hat. Er sagt, Gott, ich gehe mit dir in diese Löwengrube rein. Dann haben wir einen Elia, der zurückkehrt, nachdem er ein Wort Gottes bekommen hat. Er sagt, ich hänge mich an dieses Wort. Und wir haben einen Paulus, der nach Jerusalem gehen kann, weil er weiß, Gott hat zu mir gesagt, ich soll nach Jerusalem gehen. Gott hat zu mir gesagt, ich soll nach Rom gehen. Und weil Gott das zu mir gesagt hat, hänge ich mich daran. Und deshalb kann ich das machen. Im Widerstand an das Wort Gottes hängen. Und wie das bei Esra, bei der Rückkehrergemeinde Zerubabels und Co. ausgesehen hat, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst und dass du unsere Perspektive zurechtrückst. Unser Wunsch nach Ruhe und nach Wohlfühl-Christentum, sagst du, das gibt's nur, wenn wir dich verlassen. Und du sagst uns, wenn wir uns an dich hängen, dann wird Widerstand kommen. Das ist die Norm. Und dafür danken wir für diese Korrektur in unserer Perspektive. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder neu vor diese Entscheidung stellst. Diese Entscheidung, uns ganz klar zu dir zu stellen. Ganz klar zu dir zu bekennen. Und du siehst bei jedem von uns die Bereiche, wo wir da in der Gefahr stehen, das nicht zu tun. Und da bitten wir dich, hilf du uns da an dir dran zu bleiben. Hilf du uns da, ein ganz klares Bekenntnis zu sprechen, auch wenn das aneckt, auch wenn das anstoßt. Wir wollen zu dir halten. Und Herr, wir danken dir, dass du uns in dem Widerstand nicht alleine lässt, sondern dass du uns dein Wort gibst, an das wir uns hängen dürfen, dass wir uns an das Gebet hängen dürfen, um mit dir zu reden, mit dir in Verbindung zu bleiben in dieser Zeit, in der Widerstand Normalität ist. Und hilf du uns, dass wir dann durch dich da durchgetragen werden, weil wir mit deinem Wort und mit dir unterwegs sind. Amen.